Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein, das erste Mal in Coesfeld für mich. Ja, in Frieden hatten wir Freunde, gestern waren sie bei uns zu Besuch und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht, auch über diese ganze Gegend und ja, die tragen das auf dem Herzen, dass hier im Münsterland Gemeinden entstehen, ja, und wir tragen das natürlich auch in Gedanken und Gebeten so mit. Ja, ich bin Heinrich Rempel und ich bin, ja, vielleicht so ein bisschen zu meiner Person, bin in Tadschikistan geboren. Ja, ich sage immer, ich bin kein Russlandsdeutscher, sondern ein Tadschikendeutscher. Und ja, meine Eltern sind da, also haben mit uns da gelebt, sind nach Deutschland gekommen 1979. Ich war damals noch ein Teenager und fand dann zum Glauben in der Gemeinde, in der ich jetzt immer noch bin. Und ja, und dann hat der Herr zu mir gesprochen auf unterschiedliche Art und Weise. Und nach der Bibelschule Brake sind wir dann mit meiner Frau in die Mission gegangen. Ja, und wir dachten erstmal nur für 2 Jahre gehen wir hin und helfen da so ein bisschen aus. Aber aus den 2 Jahren sind dann 14 Jahre geworden. Und ja, wir hatten so das Privileg zu sehen, was Gott in dieser Zeit da gemacht hat. Es gab, wir waren in der ersten kirgisischen Gemeinde, damals waren nur vielleicht 10 Leute insgesamt aus dem ganzen Volk gläubig an Jesus Christus von den Kirgisen. Und in dieser Zeit gab es eine Erweckung und man schätzt heute wahrscheinlich so 15.000 gläubige Kirgisen in unterschiedlichen Gemeinden und in unterschiedlichen Hausgemeinden und in fast in jedem Dorf und Stadt gibt es irgendwo gläubige Leute. Und Gott hat das, ja, also getan. Seine Zeit war gekommen. Er hat dieses Land besucht. Und das war eine große Freude, für uns dabei zu sein. Und ja, unsere ersten Erfahrungen im Glauben und überhaupt in der Gemeindearbeit haben wir dort gesammelt. Und in Kirgisistan, also als wir dann da gerade ankamen, haben wir dann überlegt, also es gab eine kleine Gruppe von Gläubigen und dann haben sich Leute bekehrt und wir dachten, ja, was müssen wir ihnen jetzt beibringen? Was soll also das Thema sein? Und wir haben gedacht, ja, sie müssen natürlich den Glauben richtig verstehen, ja. Und wir haben dann einen Glaubensgrundkurs gemacht. Und ja, auf den Glauben, also den richtigen Glauben definieren, verstehen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Ja, wir hatten dann ein Buch irgendwie gefunden und dann gab es da 12 Lektionen über den Glauben. Und nachdem die 12 Lektionen vorbei waren, haben wir dann gedacht, ja, was kommt denn jetzt? Ja, wahrscheinlich haben sie schon vergessen, was in der ersten war. Dann wiederholen wir noch mal das Ganze, ja. Neue Leute sind sowieso dazugekommen. Lass uns noch mal diesen Glaubensgrundkurs noch mal machen. Und ja, erst viel später haben wir dann gemerkt, dass Glaube noch nicht alles ist. Es muss etwas weitergehen. Und in diesem Sinne möchte ich euch mit hineinnehmen in diesen Gedanken vom Glauben zur Nachfolge. Aus Markus Kapitel 8 habe ich einen Text gewählt für heute. Und ja, wer ist ein richtig gläubiger Mensch? Wir haben ja unseren Kindern auch also praktisch eingeschärft, wie also wir gehört haben in Magdeburg, ja, wenn unsere Kinder vielleicht zur Schule gehen, treffen sie vielleicht keine gläubigen Freunde, ja, in der Schule. Und wir haben mit unseren Kindern natürlich dann auch gearbeitet und gehofft, dass sie mit gläubigen Kindern irgendwie auch zusammenkommen in der Schule, dass sie gut prägen, dass sie gläubige Freunde haben. Aber wer ist ein gläubiger Mensch? Lass uns dazu Markus Kapitel 8, Verse 27 und 30 lesen. Das ist eine Begebenheit, in der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Markus Kapitel 8, 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und dann überspringe ich hier ein bisschen. Unterschiedliche Antworten werden gegeben. Einige sagen, du bist der und der, einige, du bist ein Prophet und so weiter. Und dann fragt Jesus sie, und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist Christus. Das erste Glaubensbekenntnis für Christus, ja, das kam aus dem Mund von Petrus. Und wenn wir fragen würden, wer ist ein gläubiger Mensch? Ja, Petrus war wahrscheinlich der erste gläubige Mensch an Jesus Christus. Er hat erkannt, du bist der Christus. Einige sagen, du bist der und der, einige, du bist der Johannes oder einige, du bist ein Prophet. Petrus sagte, brachte das genau auf den Punkt, du bist Christus. Wissen, dass Jesus Christus der Messias ist, der Erlöser für die Welt, das ist ganz wichtig. In Apostelgeschichte 16, da ist eine Begebenheit, Paulus ist unterwegs mit also auf seiner Missionsreise und die kommen nach Philippi und werden dann in Gefängnis geworfen und in der Nacht gab es ein Erdbeben und der Kerkermeister von Philippi ist verzweifelt und ja, aber es kam dann zu einem Gespräch mit Paulus und Silas und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden oder gerettet werden. Glauben an den Herrn Jesus, das ist also ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt überhaupt, auf dem Weg Christ zu sein oder Christsein zu leben. Wenn wir bei der Taufe, das haben wir auch in Kirgisistan gelernt, wenn man Leute tauft, was fragt man sie eigentlich? Und ich hatte dann unseren Pastor in Deutschland angerufen und gefragt, ja, was fragt man, wie macht man das dann mit der Taufe? Und dann hat er mir so eine Formel diktiert, ich habe sie mir aufgeschrieben, das musst du fragen, bevor sie getauft werden. Und da war, also, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Erretter? Und dann sagt die Person, ja, ich glaube, auf dein Bekenntnis taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Erretter? Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Glaube an Jesus ist praktisch die Tür, in die wir hineingehen, in ein neues Leben. Aber ist das jetzt alles, ist das jetzt schon alles gewesen, wenn wir gläubig sind, ist dann schon alles erledigt oder muss noch etwas passieren in unserem Leben? Muss es noch irgendwie weitergehen? Und ich möchte euch sagen, aus meinem persönlichen Erleben, aus meinem eigenen Leben, aber auch aus der Beobachtung von anderen Menschen, kann ich sagen, man kann regelmäßig zur Kirche gehen. Man kann regelmäßig zur Jugend und also zu allen kirchlichen Veranstaltungen gehen. Man kann Lieder mitsingen. Man kann auch täglich die Bibel lesen, vielleicht nach einem Bibelleseplan. Und jedes Jahr die Bibel durchlesen, so wie ich das versuche, jedes Jahr zu tun. Man kann sogar eine Bibelschule besuchen und Theologie studieren. Man kann sehr viel über Gott und über Jesus wissen, vielleicht sogar alles richtig wissen über ihn. Und dennoch Gott betrüben. Kann das sein? Kann das so etwas sein? Und ich denke, wenn wir etwas weiterlesen in Markus Kapitel 8, dann merken wir, was da passiert. Petrus hatte gerade sein Bekenntnis über Christus gesagt. Du bist Christus, wir glauben an dich. Und dann ein bisschen später sagte Jesus, dass er jetzt nach Jerusalem gehen wird. Und da wird er leiden. Er wird leiden und er wird auch getötet werden. Und er sagte, das ist so der Wille Gottes für mich. Das ist mein Weg. Und dann kommt Petrus und sagt, Jesus, das darf mit dir nicht passieren. Das soll mit dir nicht passieren. Und dann weist Jesus ihn wirklich scharf zurecht und sagt, geh hinter mich, Satan. Denn du willst, was der Mensch will und nicht, was Gott will. Petrus, also der erste gläubige Mensch, der richtig gläubige Mensch, betrübt Gott als erster auch. Auf diese Art und Weise. Und was war also sein Problem? Und ich denke, was Petrus sein Problem war, er weigerte sich zu akzeptieren, er wollte nicht, dass Jesus leidet oder einen Leidensweg geht, weil er ja mit Jesus lebt, weil er an ihn glaubt. Und das heißt, er war nicht bereit, selbst auf diesen Leidensweg mitzugehen. Er war nicht bereit, sein Leben zu opfern. Und das war so seine Schwierigkeit. Er glaubt an Jesus, er weigert sich aber, das Leiden von Jesus zu akzeptieren. Und somit auch sein eigenes Leiden. Und das ist ein Schritt in unserem Leben, in jedem von uns. Das ist typisch Mensch, das ist typisch für uns. Wir möchten nicht unser Leben aus der Hand geben. Wir möchten nach unseren Träumen und Plänen leben. Wir möchten leben da, wo es einfacher und schöner ist. Wir möchten uns selbst verwirklichen, unseren Berufen nachgehen, vielleicht ein gutes und Leben gestalten. Jesus ruft uns aber etwas zu etwas Größerem. Und dann kommt der eigentliche Text, über den ich heute sprechen möchte. Und ich möchte mit euch diesen Text lesen. Markus 8, ab Vers 34. Also all das ist passiert. Petrus hat Christus bekannt. Er hat Christus betrübt. Und dann ruft Christus das ganze Volk zusammen. Vers 34. Und er erklärt ihnen, wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, die seine Nachfolger jetzt verstehen sollten. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Einige Gedanken zu diesem Text. Jesus fragt, will mir jemand nachfolgen? Er fragt nicht, will jemand an mich glauben? Das hat er schon gehört. Das wurde schon bezeugt. Du bist Christus. Und er wusste, dass die Jünger, die da sind und viele aus dem Volk glaubten, dass er ist der Christus. Aber es war noch nicht alles. Der richtige Glaube an ihn ist noch nicht alles. Es muss noch etwas mehr kommen. Will mir jemand nachfolgen? Die Frage ist also nicht um den Glauben, sondern um die Nachfolge. Nachfolge von Jesus. Und dann erklärt Jesus, wie diese Nachfolge aussehen kann. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Sich selbst verleugnen. Seine eigenen Pläne zur Seite stellen. Seine eigenen Interessen zur Seite stellen. Die Träume, die man hat, einfach zur Seite stellen. Und ja, sich selbst verleugnen. Manchmal missversteht man das und denkt, ich bin Heinrich, heißt er jetzt Heinrich, mir gefällt der Name nicht, ja, so zu alt und so, vielleicht gefällt mir nicht, wie ich aussehe, oder dir, ja, also praktisch, du guckst in den Spiegel, sagst, besser wäre, ich hätte eine kleinere Nase oder noch etwas. Ist verleugnen, sich selbst verleugnen in diesem Sinne, dass man sagt, besser wäre, wenn ich jemand anders wäre oder anders aussehen würde. Nein, ich denke nicht in diesem Sinne. Gott hat uns wunderbar gemacht. Er hat mit jedem von uns einen Plan und er hat uns wunderbar gemacht. Die Kinder singen immer so schöne Lieder, ja, dass wir schön gemacht sind, ja, in Gottes Augen. Was bedeutet das, sich selbst zu verleugnen? Ich habe das so mit einem Schiff verglichen. So, für mich war das so also einfacher, das zu verstehen. Jeder Mensch, der geboren ist, ja, ist auf einem Schiff so, auf einem Boot sozusagen geboren. Ja, wir sind so die Kapitäns von unserem Lebensschiff und wir fahren damit rum auf dem Lebensmeer, wohin wir wollen. Ja, und wir gestalten unser Leben, treffen unsere Entscheidungen. Und dann irgendwann mal geraten wir vielleicht in einen Schiffbruch, vielleicht erleben wir Krisen in unserem Leben. Wir erkennen, wir haben Probleme, wir brauchen Hilfe. Und jemand erzählt uns, da gibt es Christus, der uns erlösen kann, der uns retten kann, er kann unsere Sünden vergeben. Ja, den brauchen wir. Und wir laden ihn ein auf unser Schiff. Und er ist dann in unserem Leben. Aber Jesus ist nicht am Steuer unseres Lebens, sondern er ist unser Matrose, ja. Wir sagen, Jesus, da ist ein bisschen dreckig geworden in meinem Leben, da sind wieder so ein bisschen Sünden reingekommen, kannst du bitte vergeben, das bitte sauber machen, damit ich ein ruhiges Gewissen habe. Kannst du jeden Tag bitte auf den Tisch decken, damit wir täglich unser Brot haben? Kannst du bitte sorgen, dass wir niemals in einen Sturm geraten, niemals in eine Krankheit geraten? Dass alles gut geht in meinem Leben. Du bist ein guter Matrose. Gut, dass du in meinem Leben bist. Aber was Jesus meint, also mit der verleugne sich selbst, bedeutet, Jesus die Regie in meinem Leben zu übergeben. Ihm das Lenkrad meines Schiffes zu geben. Oder wie heißt das Ding? Ruder, ja, heißt das. Und ich bin der Matrose. Ich diene Jesus. Ich folge ihm, wie er mich führt. Und das ist, was Jesus, denke ich mal, meint hier in diesem Text. Der verleugne sich selbst. Wir stellen also unser Leben, unsere Lebensplanung nach Jesus. Und wir orientieren uns nach Jesus. Der verleugne sich selbst. Das Zweite, was Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich. Was ist das Kreuz, das man auf sich nimmt? Meine Mama hat immer gesagt, jede Familie hat so ihr eigenes Kreuz zu tragen. Und manchmal hatte ich vermutet, vielleicht bin ich das Kreuz gewesen, ja, in unserer Familie, ja. Vielleicht so ein schwieriges Kind, ja, ein unbändiges Kind. Oder vielleicht ist es eine Krankheit, die man trägt. Jeder muss so sein Kreuz tragen. Eine Schwierigkeit, die man trägt. Gott hat es uns irgendwie zugelassen in meinem Leben und ich muss das jetzt tragen. Ich muss das Kreuz tragen. Hat Jesus das gemeint? Hat er gemeint, also die Schwierigkeiten des Lebens einfach ertragen, das Kreuz auf sich zu nehmen? Ich denke, Jesus hatte dieses Bild im Kopf oder im Sinn gehabt, das wir vielleicht aus dem Jesus-Film kennen oder aus der Kinderbibel irgendwo. Damals im Römischen Reich war es so, dass wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, ein Kapitalverbrechen, so gegen den Staat, ja, gegen den römischen Staat, Rebellen oder so Schwerverbrecher, die wurden zum Tod am Kreuz verurteilt. Und es spielte sich so ab, es war nicht nur ein Tötungsinstrument, sondern wie es auch mit Jesus gewesen ist, man hat dann dieses Kreuz auf den Verurteilten schon im Gerichtssaal quasi oder im Gerichtshof auf ihn geladen und er musste dann dieses Kreuz durch die ganze Stadt tragen. Und alle Leute dieser Stadt haben da zugeschaut, wie das passiert. Und dann wurde erst hingerichtet. Warum musste man diese Prozedur durchgehen? Das öffentliche Tragen des Kreuzes sollte die Unterwürfigkeit dieser Person unter die Autorität des römischen Staates verdeutlichen. Es hat verdeutlicht, jeder, der gegen uns rebelliert, jeder, der gegen uns aufmuckt, der wird so enden. Er muss das Kreuz tragen. Und er muss öffentlich sich demütigen und sagen, am Ende ist der römische Staat stärker als ich. Und Jesus gebraucht dieses Bild. Er gebraucht dieses Bild und sagt, jeder, der mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Es bedeutet also, sich unter die Autorität Gottes zu stellen. Öffentlich tragen wir also dieses Kreuz. Wir bekennen damit oder wir demütigen uns unter die Autorität Gottes und sagen, nur Gott hat Autorität über mein Leben. Ich möchte nicht über ihn rebellieren. Ich möchte nicht meinen eigenen Willen als erstes stellen, sondern ich demütige mich unter die Hand Gottes. Gott ist meine höchste Autorität. Und das ist nicht eine einmalige Entscheidung. Es ist nicht nur bei der Bekehrung, sondern es ist ein täglicher Prozess. Es ist eine tägliche Entscheidung. Möchte ich mich unter die Autorität Gottes stellen? Möchte ich mein Kreuz tragen? Jesus spricht vom täglich das Kreuz tragen. Das ist also, wenn wir mit Jesus leben, bedeutet das, dass wir täglich uns dazu entscheiden, uns unter die Autorität Gottes zu stellen. Und sagen, mein ganzes Leben soll so aussehen, als ob Gott mich leitet. Ob, wenn ich auf der Arbeitsstelle bin, wie ich spreche mit Menschen, wie ich im Supermarkt bin, wie ich im Autoverkehr fahre und wenn jemand mich bedrängt, wie ich mich entscheide, zu antworten, zu reagieren auf Schwierigkeiten des Lebens. In allem stellen wir uns unter die Autorität Gottes. Und ein weiteres, was Jesus hier sagt, er sagt, will mir jemand nachfolgen? Und dann kommt etwas Interessantes. Der folge mir nach. Will mir jemand nachfolgen? Der folge mir nach. Eine doppelte praktisch Aufforderung. Und ich denke, das ist die Essenz von allem. Von der Nachfolge, was es bedeutet, also mit Jesus zu leben. Als ich mich mit 15 Jahren bekehrt habe in Bielefeld, und unser damals also unser Gemeinde also Jugendleiter oder Jugendmitarbeiter Heinrich Lassen und Viktor Brakowski, der jetzt die Gefährdetenhilfe in Bad Eilsen und Blomberg leitet, ja, also ich habe sein gehört in diese Orte, also die waren meine Seelsorger, die haben dann mich zum Glauben geführt. Und dann, nachdem sie wir gebetet haben und also ich mein Leben Jesus so gegeben habe, haben sie mir einen Tipp gegeben, auf den Weg gegeben. In allem, was du tust und was du jetzt also praktisch im Leben entscheidest, stelle immer diese Frage, was würde Jesus dazu sagen? Das war so ihre, was sie mir auf den Weg gegeben haben. Das habe ich so gut behalten. Und viele Jahre später kam so eine Jugendbewegung, ja. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Es gibt so Armbänder, ja, oder ja, so Aufkleber mit diesen vier Buchstaben. Weiß jemand von was das bedeutet? So jüngere Leute, ihr kennt das bestimmt, ja? Ja, was bedeutet das? What would Jesus do? Auf Englisch, ja. Was würde Jesus tun? Es hat ein holländischer Jugendpastor ausgedacht für seine Jugend. Und so ist das dann irgendwie, ja, ist es so, also hat sich das ausgebreitet. Was würde Jesus tun? Also danach zu leben. Was würde Jesus tun? Und das ist tatsächlich, was die Nachfolge Jesu bedeutet. Es bedeutet, uns von Jesus, von Christus leiten lassen. Und das ist, was wir täglich versuchen sollten zu praktizieren. In Kirgisistan, als wir unsere Glaubenskurse alle durch hatten, hatte ich also lange keine Antwort gehabt. Wie geht es jetzt weiter im Glaubenswachstum? Und ich hatte dann später verstanden, jeder müsste jetzt lernen, mit Jesus zu leben und seinen Weg zu finden. Wie führt Jesus mich? Wie hat er mich begabt? Wo möchte er mich gebrauchen? Und also dieses, also muss jeder mit Jesus ausmachen. Und das kann keiner uns beibringen. Wir müssen das persönlich lernen, mit Jesus zu leben, jeden Tag. Vielleicht ist das, führt er uns an diesem Tag so, vielleicht wird er uns auch deutlich machen, dass wir umziehen in ein anderes Land, so wie er das mir damals beigebracht hatte. Und dass wir in Kirgisistan viele Jahre verbringen. Es bedeutet also, Jesus nachzufolgen, bedeutet auch, bereit sein, mit ihm mitzuleiden. Petrus war dazu nicht bereit zu dem Zeitpunkt. Es bedeutet vielleicht, unsere Komfortzone zu verlassen. Vielleicht, ja, unsere Lebensvorstellung über Bord zu werfen und uns auf etwas Neues einzulassen. Und Jesus sagte dann, er hat das dann erklärt, und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, wer sein Leben behalten will für sich selbst, der wird es verlieren. Und ich hatte mal so eine Kinderbibel, also die ist natürlich nicht ganz kinderfreundlich, eine Kinderbibel, die nicht ganz kinderfreundlich ist, ja. Das gut darstellt, da ist so ein Bild, da sind viele Leute, die durch eine breite Tür eingehen und dann auf einem, ja, scheint das da lustig zu gehen, da ist Freude. Und da ist jemand, der jetzt Christus nachfolgt, der nimmt sein Kreuz, ja, und er trägt das, geht durch eine kleine Tür, und da ist, er sieht nach einem schwierigen und also Leben aus. Und dann geht das ganze Bild sieht dann so aus, ja, praktisch der breite Weg führt in die Verdammnis und der schmale Weg führt zu Christus. Ich denke mal, wir sind herausgefordert, wenn wir denken, dass wir unser Leben verlieren, wenn wir uns für Christus entscheiden oder mit ihm leben oder für ihn etwas aufgeben, dann verlieren wir. Aber eigentlich ist das nicht so. Wir gewinnen, ja. Wer sein Leben verliert um des Evangeliums willen, der gewinnt. Und ich möchte an dieser Stelle nur ganz so ein paar Missionszeugnisse euch weitergeben. Das ist ein Bild aus Kirgisistan. Ich werde jetzt keine Namen nennen, weil es jetzt ausgestrahlt wird. Aber dort ist eine junge Gemeinde, mit der wir verbunden sind. Und sie möchte, dass die Leute, die zum Glauben kommen, Jugendliche, Jesus nachfolgen. Ja, also Jüngerschaft ist für sie ein großes Thema. Und sie haben dann gefragt, wie kann es aussehen in deinem Leben, dass du Jesus nachfolgst? Und dann haben sie gebetet und überlegt, ja, wie könnte es wohl aussehen? Und dann haben sie gesagt, es gibt so viele arme Leute in unserer Gegend. Und sie hungern. Vielleicht sollen wir ihnen helfen. Ja, okay. Dann haben sie also irgendwie Geld gesammelt, was sie hatten Mehl gekauft und Öl, Nudeln oder ja, was weiß ich, Lebensmittel. Und dann haben sie Leute besucht und ihnen praktisch die eigenen Sachen gespendet. Ja, das war so für sie das erste Verständnis, wie Nachfolge aussehen kann. Und dann kamen sie von ihrem Einsatz zurück, ganz froh. Die Leute waren so dankbar und das ist doch richtig schön. Ja, man hat gedacht, wir verschenken oder wir verlieren etwas, aber wir haben gewonnen. Ja, wir haben Freude gewonnen. Also etwas ist passiert. Und sie kommen zurück in ihr Gemeindehaus oder Jugendsaal. Jemand ist in dieser Zeit eingebrochen in diesen Jugendsaal und auf die Wände besprüht mit verschiedensten Parolen. Wir werden euch töten. Lehrt nicht unsere Kinder, ihr seid Satan-Anbeter und so verschiedenste hässliche Sachen. Und diese jungen Kerle, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, saßen jetzt unter diesen Parolen da an der Wand, wir werden euch töten, ihr werdet kein Leben mehr haben hier unter uns. Und dann haben sie einen ganzen Tag dort verbracht im Gebet. Ja, was möchte Jesus jetzt? Wie sollen wir jetzt leben? Sollen wir weglaufen? Sollen wir vielleicht einen anderen Ort finden? Wie soll das aussehen? Wie sieht Nachfolge jetzt aus, wenn Schwierigkeiten kommen? Und sie haben dann uns erzählt, dass sie beschlossen hatten, diese Parolen erstmal nicht wegzustreichen. Sie werden das so lassen. Und so war das einige Monate lang, sind sie zum Gottesdienst gekommen und all das war an der Wand. Wir werden euch töten, lehrt nicht unsere Kinder und all solche Sachen. Und unter dieser Gewissheit, dass wir viel verlieren können, vielleicht sogar unser Leben, Jesus nachzufolgen, das ist eine andere Nummer. Das ist eine andere Entscheidung, die man treffen muss. Ein weiteres Beispiel aus der Türkei diesmal. In unserer Zeitschrift, die auch bei euch hier so ist, Vika mitgestaltet hat, ist dieser junge Mann, den wir vor kurzem in der Türkei getroffen haben. Und er hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist zur Uni gegangen zum Studieren, hat eine Freundin, kommt aus einer guten Familie, hat Geschichte studiert in der Türkei. Und als er sich so mit Geschichte befasst hat, hat er über das Land Türkei so studiert und erfahren, da war ja nicht immer so Islam. Es gab auch Zeiten, wo Christentum hier war und es gibt große Kirchen und so weiter. Und er hat dann studiert, wie das gekommen ist, dass das Christentum zu den Heiden der damaligen Zeit gekommen ist. Und dann sagt er, um das richtig zu verstehen, muss ich erstmal auch das Neue Testament lesen, damit man überhaupt versteht, warum die Leute das überhaupt angenommen hatten. Und er hat das Neue Testament gelesen und auf diese Art und Weise hat er Gott kennengelernt. Gott hat zu ihm gesprochen durch sein Wort. Und er ist zum Glauben gekommen, kam dann in eine Gemeinde und dort hat man ihm geholfen, diese Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Er ist voller Freude nach Hause gekommen, hat seiner Verlobten erzählt, was mit ihm passiert ist. Ich glaube jetzt an Jesus. Dann hat er seinen Eltern erzählt und dachte, alle werden begeistert sein. Seine Verlobte hat mit ihm Schluss gemacht, wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Seine Eltern haben ihn aus dem Haus gejagt, du bist nicht unser Sohn mehr. Und er hat alles verloren. Und vielleicht, er weiß jetzt nicht mal, wie er jetzt heiraten kann. Welche Eltern werden jetzt ihre Tochter mir zur Frau geben? Vielleicht werde ich keine Familie gründen können. Und er stand vor der Entscheidung. Was soll ich jetzt machen? Jesus nachfolgen oder mein altes Leben gewinnen? Und da hätte ich vielleicht alles, meine Familie, Rückhalt meiner Familie, könnte eine Familie gründen und so weiter. Und das sind die Realitäten, die nicht irgendwo weit weg sind, sondern die passieren heute in unserer Mitte, wenn wir diese Leute kennenlernen. Ein letztes Bild möchte ich jetzt zeigen. Hier ist ein Mann, für den gebetet wird. Das war jetzt auch vor einigen Monaten. Dieser junge, nicht ganz junger Mann, aber ja, ein Mann, der ist, hat eine gute Arbeitsstelle und hat eine Familie, zwei Kinder. Und auf dieser Arbeitsstelle in Kirgisistan kam es so, dass er auf Montage fahren musste, so eine Woche immer auf Montage und dann eine Woche zu Hause. Und dort fing er an zu trinken, abends. Ja, also was macht man so als Männer, wenn Männer nur zusammen sind, abends? Ja, dann trinken sie und spielen Karten oder sowas. Und so ist er mit der Zeit in die Alkoholsucht gekommen. Nicht gemerkt, aber seine Familie hat das gemerkt. Und so ist er dann irgendwann mal zu Gefährdetenhilfe gekommen, ist da zum Glauben gekommen, fing an mit Jesus zu leben, und fragte sich, ja, was möchte Jesus jetzt aus meinem Leben? Sein Ziel war zunächst erstmal frei werden von meiner Sucht, zurück zu meiner Familie, auf meine gute Arbeitsstelle. Alles geht weiter, einen geregelten Weg. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ich möchte dich hier haben, für die Leute wie du, die so zerbrochen sind wie du. Und er hat dann entschlossen, in der gefährdeten Arbeit zu bleiben. Er hat seine Frau und die zwei Kinder geholt. Und jetzt leben sie in einer kleinen Hütte, in so einem umgebauten Container, ohne geregeltem Einkommen, auf Spenden angewiesen. Aber er sagt, ich weiß, ich lebe inmitten des Willen Gottes. Und das macht mir froh und glücklich. Und ich möchte weiter so leben. Und ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen. Und ich denke, das ist, wie Nachfolge aussieht. Wenn wir mit dieser Frage leben, wie möchtest du, dass mein Leben aussieht? Nicht, wie ich das mir vorstelle und du segnest das, sondern wie möchtest du, dass ich mein Leben lebe? Das ist Nachfolge. Ohne Nachfolge ist der Glaube wertlos. Würde ich mal sagen, wenn wir diese Stelle so lesen, das richtige Bekenntnis von Christus, das ist noch lange nicht alles. Das richtige Glaubensbekenntnis vielleicht in unseren Kirchen, das kann noch so gut sein und noch so durchdacht sein. Aber wenn daraus nicht eine Nachfolge Christi entsteht, dann ist es wenig wert. Möge Gott uns helfen, dass wir auf dem Weg mit ihm leben und zu seiner Ehre unser Leben verleben und dann merken werden, wie viel wir gewonnen haben, ja, obwohl wir so viel aufgegeben haben und wir haben aber ein echtes Leben gewonnen, ein Leben mit Christus. Amen.